Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Tiefe Augenringe, Speck auf den Hüften und dicke Knollnasen haben Claire Bretéchés Comicfiguren. Wir erinnern im Gespräch an den wunderbar pietätlosen Witz und den weichen Strich der Zeichnerin. Wiederaufnahme des Gedenkens. In München wird mit einem Container der jüdischen Opfer eines Brandanschlags vor 50 Jahren gedacht. Theater des Kinos. Alexander Kluge präsentiert sein Werk in der Volksbühne Berlin. Mit ihm im Raum eine Kiste des unverdrossenen Künstlers Jonathan Mese.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Zeichnerin Claire Bretéché ist heute in Paris gestorben. Wie beliebt ihr unerschrockener Witz und ihre Figuren waren, das zeigen die Nachrufe in den französischen Medien. 6 Jahre lang druckte das Magazin Le Nouvel Observateur in den 70er Jahren Woche für Woche eine von ihr gezeichnete Seite über die frustrierten, finanziell gutgestellte Stadtmenschen mit linker Gesinnung und bürgerlichem Habitus. Sie hatten keinen Schick, aber tiefe Augenringe und redeten so vor sich hin, tief eingesunken in Sofas, man sah nur starksige Beine. Mit den Frustrierten gelang Claire Bretéché damals der Durchbruch als Comiczeichnerin. Sabine Wachs erinnert an andere Figuren und lässt die Zeichenkünstlerin noch einmal zu Wort kommen.
Wenn man so will, sind meine Comics feministisch, denn sie stellen Frauen an die Stelle, an denen bisher nur Männer standen. Die Frauen in Comics waren nämlich entweder das kleine Püppchen oder die Furie. Es gab nur das. Mit diesem Klischee räumte Bretéché auf. 1940 wurde die Zeichnerin in Nantes geboren, hinein in eine katholische, gutbürgerliche Familie. Der Vater soll ihr im Alter von 15 Jahren erklärt haben, dass sie schon eines Tages einen Chef finden würde, der sie bändigen könne. Wohl in diesem Moment entschloss Claire Bretéché, soweit es geht, ihr eigener Chef zu werden. Nach ihrer Zeichenausbildung in Paris lernte sie Asterix-Vater René Goscinny kennen, veröffentlichte ihre ersten Comics in der Jugendzeitung Pilote, deren Chefredakteur Goscinny damals war. Und sie erfand ihre erste große Figur, Cellulite, eine abgedrehte, eigenwillige Mittelalterprinzessin. Ich habe sie Cellulite genannt, weil es ein lustiger Name ist und weil es auch eine Urangst von uns Frauen ist. Wir sind Gefangene dieser ganzen Frauenzeitschriften, Elle, Marie Claire und dem restlichen Schwachsinn. Sie sagen uns, wir sollen viel Kohle bei einem Scharlatan lassen, damit er uns die Cellulitis wegspritzt. Bevor das passiert, würde ich doch gerne mal deren Schenkel sehen. Feministin bis zu einem gewissen Grad, so beschrieb sich Bretéché selbst. Denn eine Aktivistin, die auf die Straße ging, war sie nie. Sie kämpfte mit ihren Zeichnungen und ihren Dialogen und legte so den Finger immer wieder in die Wunde gesellschaftlicher Debatten.
Für ihre Kunst Menschen im ständigen Widerspruch zu ihren guten Absichten, in Krisen wie in alltäglichen Situationen zu zeichnen, hat Claire Bretéché viele Auszeichnungen erhalten. Christian Gasser ist Schriftsteller und Mitherausgeber der Comiczeitschrift Strapazin. Mit ihm bin ich nun in Luzern verbunden. Guten Abend, Herr Gasser.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Bevor Claire Bretéché auftauchte, da waren die Comichefte oder Seiten voll von Cowboys und Astronauten. Mickey Mouse und Asterix gaben den Ton an. Sie hat ja menschliche Schwächen, und zwar in jedem Lebensalter, wunderbar aufgespießt. Ist das ihre Pionierleistung?
Claire Bretéché ist in mehreren Hinsicht eine Pionierin in der Comic-Szene und deswegen ist ihre Rolle wahrscheinlich gar nicht zu überschätzen. Also das, was Sie genannt haben, also dieses Inhaltliche, das war sicher auch etwas, was ganz neu war. Aber vielleicht das Wichtigste damals, die Comicwelt war nicht nur von diesen Figuren, die Sie soeben geschildert haben, beherrscht, sondern vor allem von Männern. Es waren eigentlich nur Männer, die Comics zeichneten und vor allem Männer, die Comics lasen. Und da kam Claire Bretéché plötzlich herein und zeichnete Comics, die auch aus einer resolut weiblichen Perspektive gezeichnet wurden, einen weiblichen Blick auf die Gesellschaft, auf ihr Umfeld warfen und auch von einer feministischen Haltung zeugten. Und das war in den 70er Jahren wirklich unerhört, und noch unerhörter war, dass Claire Bretéché mit diesen Comics einen unglaublichen Erfolg hatte und eine Leserschaft fand, die weit über die Grenzen des Comics hinausging. Wie berühmt sie damals war, so ab Mitte 70er Jahre in Frankreich, das lässt sich heute kaum mehr abschätzen. setzen, außer dass eben Titel wie Die Frustrierten oder so bis heute eigentlich zum französischen Sprachschatz gehören.
In den Augen des Mythenjägers und Sprachanalytikers Roland Barthes war Claire Bretéchet eine erstklassige Soziologin. Sie hat dieses Loop mit dem ihr eigenen Witz gekontert und nur kurz kommentiert, sie sei kurzsichtig und ihre Beobachtungsgabe nicht die allerschärfste. Aber sie hatte natürlich diesen besonderen Blick für alles, was peinlich ist. Was, Herr Gasser, mögen Sie besonders an Claire Bretéchets Geschichten?
Ich mag eigentlich das, was Sie auch schon bereits genannt haben. Also sie hatte eigentlich ein Thema gehabt ihr ganzes Leben, das war ihr Umfeld. Das war diese linke Bourgeoisie, diese linke Elite, diese emanzipierte, nach 68er Linke, die man heute vielleicht Bobos nennen wollte. Und mit dieser Szene, mit diesem Umfeld hat sie sich auseinandergesetzt, sie hat sie kritisiert, sie hat sie in alltägliche Situationen versetzt, um ihre Widersprüche und ihre Heucheleien herauszuarbeiten. Und es ging ihr eigentlich immer um dieses Auseinanderklaffen von diesem Selbstbild, von diesen Träumen und Idealen und der alltäglichen Wirklichkeit. Und das machte sie so genau und so tiefgründig, dass ich ja doch finde, dem Widerspruch von Claire Bretéchet zum Trotz, dass Roland Barthes recht hatte, sie als eine sehr große, bedeutende Soziologin zu bezeichnen, mit dem einzigen Unterschied, dass natürlich Claire Bretéchets Comics viel lustiger waren als die meisten soziologischen Wälze der 70er Jahre.
Und was schätzen Sie an ihrer Art zu zeichnen? Was macht Ihren Strich aus?
Ihr Strich ist sehr locker, sehr nervös, sehr skizzenhaft, nahe an der Karikatur, also brachte auch karikaturistische Elemente in den Comic rein. Auch das war relativ neu damals, vor allem in Frankreich. Man hat ihr oft vorgeworfen am Anfang, sie könne ja nicht zeichnen oder sie zeichne schlecht, was natürlich ein absoluter Humbug ist, weil Inhalt und Zeichnung in ihren Comics wirklich Hand in Hand gehen. Es geht ja nicht darum, schöne, idealisierte Helden zu zeichnen, sondern wirklich den Menschen in seiner ganzen alltäglichen mittelmäßigen Hässlichkeit zu entlarven. Und das schaffte sie so mit einer Mischung aus Vereinfachung und Zuspitzung sehr, sehr gut. Auch dieser Strich, eben wie gesagt, etwas Erfrischendes, Inspirierendes, der auch in der Comic-Szene sehr lange nachgewirkt hat.
Claire Bretéchet hat natürlich Zeichnerinnen beeinflusst. Franziska Becher und Geneviève Castret sind Namen, die im Zusammenhang mit ihr genannt werden. Gab es auch Männer unter den Comic-Künstlern, die ihr etwas verdanken?
Es gab natürlich nicht nur Frauen, die Claire Bretéchet lasen, sondern auch Männer. Und ich denke, dieser Ansatz von Claire Bretéchet rein inhaltlich, also sich auch von diesen Fantasiewelten zu lösen, sich mit dem Alltag auseinanderzusetzen, auch politisch zu sein, das war sicher eine Signalwirkung, die auch andere zeichnende Männer ergriffen haben und auch dann umgesetzt haben. Und wenn Sie haben Franziska Becker als eine deutsche Zeichnerin erwähnt, die natürlich in dieser Tradition von Bretéchet steht, in Deutschland gibt es auch einen sehr, sehr berühmten Comic-Autor und Zeichner, der ohne Bretéchet in dieser Form kaum denkbar wäre. Das ist Ralf König. Auch er verdankt Bretéchet sehr viel. Man sieht also, dass Claire Bretéchet auch über die Grenzen Frankreichs hinaus mit ihrem Beispiel als Vorbild gewirkt hat und immer größere Kreise gezogen hat.
Die Zeichnerin und Comic-Künstlerin Claire Bretéchet ist mit 79 Jahren in Paris gestorben. Der Publizist Christian Gasser hat an ihre Kunst erinnert. Dafür, Herr Gasser, herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nur 25 Jahre nach Kriegsende, am 13. Februar 1970, brach in einer jüdischen Einrichtung in München Feuer aus. 7 Menschen kamen in der Innenstadt in einem Wohnheim nahe dem Gärtnerplatztheater ums Leben. Die Polizei fand schnell heraus, dass das Feuer gelegt worden war. Nur den oder die Brandstifter fand sie nie. Die Ermittlungen wurden nur 2 Monate später eingestellt. Eine Initiative rund um den Münchner Kabarettisten Christian Springer hat jetzt zusammen mit dem Jüdischen Museum München einen außergewöhnlichen Gedenkort geschaffen. Tobias Krone hat ihn sich angesehen.
Es ist ein schnöder blauer Baucontainer. Ein bisschen plump steht er vor dem Gründerzeittheater am eleganten Münchner Gärtnerplatz. Behängt mit großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien vom Tatort Reichenbachstraße 27.
Wir hatten als Material die Fotos von der Branddirektion, sowohl von der Nacht, von dem, was damals die Passanten in der Reichenbachstraße gesehen haben. Das haben wir außen auf den Container groß drauf gemacht. Und wir hatten die Fotos, die sowas wie Tatortfotos sind von diesen verbrannten Zimmern, wo man im Prinzip sieht, da waren gerade eben noch Menschen am Essen gesessen zum Beispiel.
Alfred Küng ist Ausstellungsmacher. Zusammen mit seiner Kollegin Katharina Kuhlmann hat er den Gedenkcontainer gestaltet. Durch eine Schaufensterscheibe kann man an der einen Seite in das Innere des Containers sehen. Die Fotos aus den Wohnungen der Toten. Einen Tag nach dem Anschlag. Katharina Kuhlmann.
Was ich so unglaublich an diesen Bildern finde, ist, dass man zum einen natürlich diese Spuren von diesem Brand sieht, aber zum anderen immer noch Dinge, die gerade noch dieses Leben waren. Also der Kleiderschrank, in dem noch die Klamotten hängen, oder der Kerzenleuchter oder ein Teller voller Löschwasser, wo die Leute einfach so, die sind so rausgerissen. Also die waren gerade noch da und man sieht noch ganz viele Spuren, aber dieser Brandhorror ist ganz extrem spürbar.
Es war ein Brandanschlag, der 7 Menschen das Leben kostete. Holocaust-Überlebenden, die in diesem Wohnheim ihrer jüdischen Gemeinde eine Bleibe gefunden hatten. Im Hinterhof befand sich die damalige Münchner Synagoge. Ein Terrorakt, dessen Konsequenzen bis heute in ganz Deutschland zu sehen sind. Bernhard Purin, Historiker und Leiter des Jüdischen Museums München.
Also es war wirklich die Zäsur, also das, was wir heute kennen bei jüdischen Einrichtungen, dass Polizeiautos davor stehen, dass es erhöhte Sicherheitszustände, Kameras und vieles mehr gibt. Das gab es vor dem 13. Februar 1970 nicht. Da war ein jüdisches Gemeindezentrum genauso betretbar wie ein evangelisches oder katholisches Gemeindezentrum. Und ab dem 13. Februar hat sich das völlig gewandelt. Das war wirklich so die große Zäsur, dass auch Juden in Deutschland wahrgenommen haben, wir können nur unter Polizeischutz leben.
Und dennoch erinnert sich hier in München kaum jemand an den Anschlag, was nun die Initiative Schulterschluss mit ihrem Gedenkcontainer ändern will. Doch woher kommt diese Erinnerungslücke?
Ja, es passt nicht zum Image von München, der heiteren Stadt, die sich auch immer so präsentiert mit Oktoberfest und Sonne und ähnlichen Dingen. Darum will man sich dem nicht wirklich stellen. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass es in Teilen der Gesellschaft so und so ist, dass es zum einen wirklich noch einen latenten Antisemitismus gibt.
Der zum anderen auch in den linken Münchner Studentenkommunen zu einer starken Solidarität mit palästinensischen Terroristen und zu Hass gegen Israel führte. Doch den Täter oder die Täterin, die im Treppenhaus Benzin vergossen und den Fahrstuhl blockiert hatte, fand die Polizei nie. Schon im April 1970 stellte sie ihre Ermittlungen ein. Für den Münchner TV-Kabarettisten Christian Springer, Gesicht der Fernsehsendung Schlachthof, ein unhaltbarer Zustand. Zumal wichtige Asservaten inzwischen aus der Asservatenkammer der Polizei verschwunden sind. Springer hatte die Idee mit dem Container, weil er nicht nur eine Wiederaufnahme der Ermittlungen fordert, sondern gewissermaßen auch eine Wiederaufnahme des Gedenkens, das es ganz am Anfang sehr wohl in München gegeben habe.
Die Stadt München war komplett im Aufruhr. Das Kondolenzbuch, das in der Reichmarstraße 27 auslag, wenn Sie die Bilder davon sehen, wie viele Leute da angestanden sind, bis vor zur Fraunhofer Straße in Sechsreig, das ist unglaublich. Auch, übrigens, es verschwindet nicht nur was aus der Asservatenkammer. Ich wollte die Kondolenzbücher sehr, sehr gerne ausstellen. Die sind nicht mehr zu finden im Stadtarchiv, nicht in der israelitischen Kultusgemeinde. Dinge, die vor 50 Jahren passiert sind, da verschwinden einfach im Lauf der Zeit Dinge.
Zum 50. Jahrestag steht nun erst einmal der Container ein paar Häuser weiter auf dem Gärtnerplatz und stört die Sichtachse im Szeneviertel.
Als wir aufgebaut haben, kam schon einer vorbei und hat gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass wir jetzt den Gärtnerplatz so verschandeln.
Ja, das stimmt.
Das war wirklich unglaublich.
Und schon beim Aufbau hatte ich das Gefühl, es geht keiner dran vorbei.
Und tatsächlich, ständig bleiben an diesem Vormittag Leute stehen und lesen den kurzen Text.
Also ich war mir bewusst, dass da das jüdische Gemeindehaus ist und ich fand es auch ganz furchtbar schrecklich damals.
Ich wusste nichts davon, ja. Und ich wohne seit 10 Jahren in diesem Viertel. Ja. Ich bin selbst Ausländer, aber ich lebe auch da.
In einigen Jahren will die jüdische Gemeinde gemeinsam mit der Stadt München das einzige Gemeindezentrum renoviert haben und einen festen Gedenkort einrichten.
Eine Störung im Stadtbild und im Bild der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Voraussichtlich noch 3 Wochen lang bleibt der provisorische Erinnerungscontainer auf dem Münchner Gärtnerplatz.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vier Wochen bevor in Leipzig die jährliche Buchmesse eröffnet wird, gibt eine siebenköpfige Jury bekannt, wer es in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung in die Endrunde geschafft hat. Der Literaturkritiker und Autor Helmut Böttiger kennt die heute bekannt gemachte Liste. Er kennt die meisten Autoren und ihre Werke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zu den Finalisten gehören zwei sehr bekannte deutsche Schriftsteller, Lutz Seiler und Ingo Schulze. Seilers neues Buch heißt Stern 111 und wie in seinem 2014 erschienenen Roman Crusoe geht es um den Zusammenbruch eines Landes, den Blick auf die neue Welt, die sich auftut. Finden Sie, Herr Böttiger, es gut, dass dieses Buch es in die Endausscheidung geschafft hat?
Ja, das ist zwar klar, dass zwei ganz herausragende Autoren auf der Liste sind und man müsste das eigentlich für selbstverständlich halten. Dennoch kann man sagen, es gibt ja Jurys, die immer großen Wert auf Originalität legen, die dann so einen eigenen Diskurs machen wollen und gerade dann so etwas nicht auf die Liste setzen. Und hier Lutz Seiler, Ingo Schulze, das sind zwei große Namen im Frühjahr. Das ist einfach selbstverständlich, dass die da auf die Liste müssen.
Ingo Schulze hat es mit seinem Roman Die rechtschaffenen Mörder in der Kategorie Belletristik halt geschafft, nominiert zu werden. Ist das wirklich auch so eine Entscheidung, wo Sie sagen würden, er geht ja zurück nach Dresden mit diesem Roman, Dresden, die Stadt, in der er geboren ist? Toll, dass er es gebracht hat auf die Liste.
Ja, es geht vor allem ums Thema und das ist wahrscheinlich sogar das Buch zur Saison, auch zur aktuellen politischen Diskussion, weil im Hintergrund kann man ahnen, der Roman geht eigentlich aus von dieser Dresdner Buchhändlerin, die in den letzten Jahren ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen ist, die eine sehr gute literarische Buchhandlung geführt hat und dann Sympathien für die AfD entwickelt hat. Und Ingo Schulze beschreibt natürlich nicht diese Buchhändlerin und den konkreten Fall, geht aber davon aus. Und es ist ein Gemälde von Dresden, diesem Bürgertum in Dresden, das sich für Kultur interessiert. Und es ist unter der Hand eigentlich der Gegenentwurf zu dieser Fiktion von Uwe Tellkamp im Roman Im Turm, dass es ein Dresdner Bürgertum, beseelt vom deutschen Geist, gegeben hat, das so geistvoll ist, dass es überhaupt nicht politisch belangt werden kann. Und Ingo Schulze dekonstruiert diese Fiktion eines deutschen Bürgertums, weil dieses ideale deutsche Bürgertum hat es nie gegeben und schon gar nicht in Dresden. Und er beschreibt einen Antiquar, der zusammen mit seinem Sohn, der in rechtsradikalen Kreisen sich herumtreibt, selber zum Reaktionär wird. Und er beschreibt das Ressentiment von innen. Und das ist das Buch zur Stunde. Von daher wird es große Diskussionen auslösen. Während Lutz Seiler diese Nachwendezeit 1990 beschreibt in Berlin. Und das ist ein ganz großer poetischer Atem. Also Lutz Seiler ist einer, der wirklich Sprache verdichten kann, Atmosphären darstellen kann. Und da wird diese Aufbruchsstimmung 1990 sehr schön vor Augen geführt.
Ein Lyrikband ist auch dabei, der ist eingereicht worden vom Secession Verlag. Maren Karmes ist noch eine junge Lyrikerin, sie hat schon einige Preise gewonnen und das ist jetzt ihr zweites Buch bei Secession nach Halb Taube, Halb Pfau. Hat ja unglaublich gute Kritiken bekommen, dieses Buch, suggestives Kopfraumtheater, hieß es zum Beispiel, würde sie machen mit Luna Luna. Nun hat dieser Verlag, finde ich, ein immer ja doch ziemlich exquisites Programm. Hat das vielleicht die Jury auch im Blick gehabt, als sie Maren Karmes nominiert hat?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Lyrikband, eine sehr interessante Autorin. Es ist ja so, dass beim Leipziger Preis Lyrik nicht ausgeschlossen ist und das hat man lange Jahre gar nicht gemerkt. Vor ein paar Jahren gab es dann den Coup, dass zum ersten Mal ein Gedichtband auf diese Shortlist kam und dann sogar den Preis gekriegt hat.
Jan Wagner.
Und das war wirklich ein Fingerzeig. Es gibt auch Lyrik, die über die konkrete Saison hinausweisen kann. Gibt ein bisschen die Gefahr dabei, das hat man schon mal gesehen, dass das dann so ein Selbstläufer wird, dass so eine Dynamik entsteht, ja, wir müssen noch ein Lyrikband auf die Liste setzen. Bei Maren Karmes kann man sagen, das ist ein interessanter Lyrikband, also diese Mondmetapher wird durchgezogen, es wird mit Popmusik gespielt, mit Anspielungen, literarischen Anspielungen, es wird sogar ein Interview im Deutschlandfunk Kultur mit einem Astronomen einmontiert, als es um diese ganze Mondmetaphorik geht. Man kann das auch überreizen, wenn so der Eindruck entsteht, es muss ein Lyrikband drauf, dann kann das den Lyrikband auch entwerten im Laufe der Zeit. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, aber es gehört zu den Büchern auf der Liste, wo man sagen kann, es hätte mehrere zur Auswahl gegeben. Leif Rand als dritter großer Romanautor, der die Perspektive des Westens sehr stark einnimmt, ist eigentlich auch ein Favorit gewesen, aber der Rest ist aus dem Pool von Neuerscheinungen ausgewählt, subjektiv von der Jury.
Die Sachbuchauswahl scheint mir sehr breit angelegt zu sein. Ein Buch über Krebs ist dabei, eines über die Malerin Hilma af Klint oder die Theorie der digitalen Gesellschaft. Welches Buch, Helmut Böttiger, sticht da für Sie heraus?
Man kann das ja eigentlich gar nicht definieren. Es gibt unendlich viele Sachbücher. Man vergleicht Äpfel mit Birnen. Es gibt einen literarischen Essay. Es gibt Biografien. Es gibt historische Studien. Das kann man nicht vergleichen. Das ist also wirklich eine Art Lotterie, welche Vorlieben die Jury in der jeweiligen Saison hat. Und natürlich, wenn es auf dieser Shortlist steht, eine Sachbuchpreise, und es gibt kaum Sachbuchpreise, dann kriegt es so eine Eigendynamik. Im letzten Jahr gab es sehr viele Journalisten. Das hat man diesmal vermieden. Und natürlich Armin Nassee mit der Theorie der digitalen Gesellschaft. Das ist ein sehr wichtiger Politikberater. Man kann natürlich ein bisschen augenzwinkernd sagen, dass man daran auch sieht, dass vielleicht die Krise der Gesellschaft auch etwas damit zu tun hat, dass im Fahrwasser von Luhmann sogenannte Expertensoziologen im Feuilleton zu sehr die Oberhand gewinnen, ohne was gegen Armin Nassee zu sagen, der wirklich ein sehr blendender Kopf ist. Dann gibt es auch ein Novum vielleicht, das Jahr 1990 freilegen. Das ist ein großes, opulentes Buch, das einen erschlägt. Es hat allerdings in dem Sinn keinen Autor. Es ist eine Collage, eine Montage. Es werden sehr interessante Fundstücke aus dem Jahr 1990, alles, was man finden kann, um diese Zeit damals atmosphärisch vor Augen zu führen, sehr eindrucksvolle Fotos. Das ist so ein Seitenaspekt, wie man Autorschaft heute definiert, ob das bei einem Sachbuchpreis dann tatsächlich so prononciert hervorgehoben werden sollte. Da kann man sich lange drüber streiten. Kreativität, Collagieren, aus vorhandenem Material etwas machen, ist eine neue Form von Künstlerschaft, von Autorschaft. Also da kann man auch drüber streiten.
In Leipzig wird immer auch die Leistung von Übersetzern, Übersetzerinnen gewürdigt. Auch das ist etwas Besonderes, was den Preis der Leipziger Buchmesse ausmacht. Was sticht da heraus?
Auch hier ist es natürlich sehr schwer zu vergleichen. Verschiedene Sprachen, verschiedene Tonlagen. Und auch da zeigen sich Vorlieben der Jury, so subjektive Einschätzungen. Aber das sind zum Teil wirklich ganz hervorragende Bücher. Ein bisschen gestutzt habe ich, es gab im Herbst die Übersetzung von Ernest Wiechner, des bedeutendsten rumänischen Autors, Mircea Cărdărescu, was eine gigantische Übersetzungsleistung ist und was wirklich auch große Rezensionen hervorgerufen hat. Der ist nicht auf der Liste, weil im letzten Jahr vermutlich schon ein Preisträger aus dem Rumänischen ausgezeichnet wurde. Das sind so ein bisschen die Binnendynamiken im Literaturbetrieb. Aber also Mittelmaß, George Eliot war eine ganz große Leistung, auch sehr im Gespräch. Oder Pieke Biermann mit der amerikanischen Entdeckung Fran Ross. Das war auch für die Übersetzung eine ganz wichtige Herausforderung, verschiedene Sprachen, verschiedene Slangs ins Deutsche zu bringen. Also man kann da durchaus viele interessante Funde machen.
Über 400 Bücher sind bei der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse eingereicht worden. Heute sind jeweils 5 Autorinnen in den Kategorien Belletristik und Sachbuch und 5 Übersetzerinnen auf die Shortlist gesetzt worden. Über die Auswahl habe ich mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger gesprochen. Dankeschön für den Besuch im Studio.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der chinesische Künstler Ai Weiwei will die AfD-Politikerin Alice Weidel zu einem Streitgespräch treffen. Er hoffe, dass er so verstehen könne, warum Menschen wie sie zu so einer Geisteshaltung kommen könnten, sagte er. Er habe oft vor Rassismus und Narzissmus in Deutschland gewarnt. Bislang hat er noch keine Verbindung zu Weidel aufgenommen. In seinem Atelier stellte der Künstler seine neue Arbeit »Safety Jackets Zipped the Other Way« vor. Interessierte könnten die Sicherheitsjacken selbst zusammenbauen, erklärte der Sponsor, eine große deutsche Baumarktkette. Die Mülheimer Theatertage präsentieren in diesem Jahr 8 und nicht wie üblich 7 Stücke. Der Grund sei die hohe Qualität vieler neuer deutschsprachiger Theaterstücke, teilte das Auswahlgremium mit. Zur Auswahl gehören unter anderem der Fiskus von Felicia Zeller Ode von Thomas Melle und In My Room von Falk Richter. Die Theatertage dauern in diesem Jahr vom 16. Mai bis zum 6. Juni. Am Ende bestimmt eine Jury in einer öffentlichen Debatte, wer den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis erhält. Der schwedische Polar Music Prize geht in diesem Jahr an die russische Opernsängerin Anna Netrebko und die amerikanische Songschreiberin Diane Warren. Der Preis ist mit jeweils 1 Million schwedischer Kronen, umgerechnet rund 95.000 Euro, dotiert und gilt als einer der weltweit wichtigsten Musikpreise. Carsten Schmiester.
Netrebko wird in der Begründung der Jury als, Zitat, überlebensgroße Sängerin gelobt, die die klassische Musik am Leben halte. Warren als Königin der amerikanischen Popmusik. Sie habe die Kunst der Powerballade perfektioniert. Vor allem hat sie viele große Welthits geschrieben für große Weltstars, darunter Cher, Lady Gaga, Whitney Houston, Celine Dion oder Aerosmith. Der Polar Musikpreis ist vom verstorbenen Produzenten und ABBA-Manager Stig Andersson gestiftet worden. Er gilt als eine Art inoffizieller Nobelpreis für Musik und wird seit 1992 fast immer zugleich an Popstars und herausragende klassische oder Jazzmusiker verliehen.
Die BBC kündigt eine Doku-Serie mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg an. Die mehrteilige Serie solle Einblicke in Thunbergs Leben als globale Ikone geben und ihr auf dem Weg vom Kind zur Erwachsenen folgen, sagte Produzent Rob Liddell. Die Kameras werden unter anderem dabei sein, wenn die 17-jährige Wissenschaftler, Politiker oder Geschäftsleute trifft. In der Serie solle nicht nur Thunberg selbst zu Wort kommen, sondern auch Sachverständige, hieß es.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Alexander Kluge ist ein unermüdlicher Filmemacher und Bilderstifter. Am 14. Februar wird er tatsächlich schon 88 Jahre alt. Natürlich ist Kluge oft in Berlin und zu den Filmfestspielen kommt er auch. Sozusagen als Countdown zur 70. Berlinale präsentieren die Volksbühne Berlin und die Berlinale gemeinsam die Ausstellung »Das Theater der Kinos« von Alexander Kluge im Sternfoyer des Theaters, genauso wie im Roten und im Grünen Salon. Gerd Brendel hat sich dort umgeschaut und mit Alexander Kluge gesprochen.
Es rattert, scheppert, trompetet und singt in den Gängen und Foyers der Berliner Volksbühne. Aus Bildschirmen. Die zeigen befremdliche Szenen. Eine barocke Oper auf Fernsehbildschirmen, kurz bevor sie verschrottet werden. Eine verstörte Judith Stangenberg im Kino beim Anschauen eines Stummfilms. Im ersten Stock wird auf 3 Großleinwänden Sergei Eisensteins nie verwirklichtes Filmprojekt zu Marx Kapital mit Interviews, nachgestellten Gesprächen unter Revolutionären und Archivaufnahmen weitergeführt. Daneben flimmert ein Wildwest-Stummfilm in einer von Jonathan Miese gold angemalten Holzkiste. Eine Geräuschkulisse wie im Zirkus oder wie auf dem Jahrmarkt.
Öffentlichkeit ist etwas sehr Komplexes. Sie geht nicht auf in den Medien, ja? Weil die sind sehr vereinfachte Öffentlichkeiten. Da sind Algorithmen tätig, die sagen, was einfach ist, kommt. Ja? Was kompliziert ist, lassen wir weg.
Die Alexander Kluge Ausstellung »Das Theater der Kinos« zeigt eine andere, eine Gegenöffentlichkeit.
Der Jahrmarkt ist eine zweite Öffentlichkeit, der Zirkus ist eine dritte. Und wenn Sie haben oben die Künstler am Hochtrapez und die Clowns unten mit ihren großen Füßen, die haben Bodenhaftung. Bodenhaftung plus Himmelshöhe, das ist Zirkus. Und solche Spannweiten, das ist eine reiche Öffentlichkeit.
Eine Öffentlichkeit, die Raum bietet für die Erfahrungen aller.
Jeder macht Erfahrungen. Intime Erfahrungen im Liebesleben, in der Arbeit Erfahrungen. Aber ob diese Erfahrungen mit Selbstbewusstsein versehen sind, hängt davon ab, dass sie in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Dann kriege ich plötzlich zu meinen eigenen Erfahrungen ein Selbstbewusstsein zusätzlich. Ich merke, der andere gibt ein Echo.
In seinen legendären Interviewfilm für die eigene Produktionsgesellschaft, die CTP, die bis im vorletzten Jahr im Privatfernsehen liefen, ist Alexander Kluge in seiner unnachahmlichen, meandernden Fragehaltung selbst das Echo, der die Erfahrung seiner Gesprächspartner, Gesprächspartnerin wie ein Archäologe aus dem Unterbewusstsein ans öffentliche Licht bringt. In der Ausstellung reden Tilda Swinton und Jean-Luc Godard über ihre Filme. Ein chinesischer Kollege erzählt von verlassenen Industriebrachen in seiner Heimat.
Der Regisseur Michael Haneke rezitiert das Grimmsche Märchen vom eigensinnigen Kind. Mythen, Sagen, Märchen horcht Alexander kluge, subversive Wahrheiten ab. Öffentlichkeit, sie ist für den Filmemacher nie ohne die 13. Fee zu haben, die im Märchen von Dornröschen nicht zur Taufe eingeladen wurde.
Ich bin der Anwalt der 13. Fee. Ja? Und zur Öffentlichkeit gehört immer das Ausgeschlossene. Wenn Sie eine Öffentlichkeit beobachten, müssen Sie gucken, was schließt diese Öffentlichkeit aus? Zum Beispiel, wenn sie das Glück ausschließt, die Erotik ausschließt und so weiter, ist es keine gute Öffentlichkeit. Ja, nicht? Wenn sie die Sachlichkeit ausschließt und die Mathematik, ist sie auch nicht gut. Film ist dazu da, ja, da zur Öffentlichkeit was beizutragen. Das Theater ist selber eine Öffentlichkeit.
Zur Eröffnung heute Abend wird Alexander Kluge nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig ihm beides ist. Theater und Kino.
Also beide können im Grunde Menschen verzaubern. Sie können das, was unwahrscheinlich ist, ja, auf die Bühne bringen.
Das geht über das Dokumentarische hinaus. Etwa wenn Alexander Kluge in einer der Filmpremieren an diesem Abend Frühling mit weißen Fahnen über das Kriegsende vor 75 Jahren Helge Schneider in Wehrmachtsuniform die wöchentlichen Lebensmittelrationen vorlesen lässt. Oder,
das heißt, ja, also es ist nicht einfach Wetten, was sie machen.
Oder sehr komisch, Hannelore Hoger als Börsenastrologin interviewt.
Also meine Trefferquote, gut, das schwankt natürlich, es ist eine gewisse Spanne immer da, aber
irgendwann rauscht der Kopf von der Flut der Bilder und Töne. Und trotzdem, Alexander Kluge ist keiner, der die Zuschauer wie ein Hollywood-Regisseur in das Leinwandgeschehen hineinzieht. Seine Protagonisten, Protagonistinnen taugen nicht zur Identifikation. Sie spielen ihre Rollen und verschmelzen nicht mit ihr. Sein Kino ist wie Theater. Wir, die Zuschauenden, werden am Ende mit uns selbst konfrontiert. Das Kino von Alexander Kluge wirft am Ende die Zuschauenden auf sich selbst zurück. Und deshalb gibt es für diese Ausstellung keinen besseren Ort als das Theater.
Noch bis zum 1. März kann man eine Reihe von Alexander Kluge Filmen, Installationen sowie Interviews mit Berlinale Protagonistin in der Volksbühne Berlin sehen. In der ersten Februarhälfte wird das Ganze noch von Konzerten und Diskussionen flankiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der britische Regisseur und Filmemacher Steve McQueen hat seit 20 Jahren einen anhaltend guten Lauf. Unterstützt von der Tate Britain machte er sich zuletzt daran, in seiner Geburtsstadt London alle dritten Klassen zu fotografieren. Nun hängen die Fotos im Museum und auf großen Plakatwänden der Stadt. Ab März ist der 50-jährige McQueen Gast der Biennale Innsbruck. Es ist die erste Einladung nach Österreich. Und zu Hause in London gibt die Tate Modern einen Überblick seines Schaffens. Friedbert Meurath hat die Retrospektive für Fazit besucht.
Aus einem Hubschrauber heraus wird die Freiheitsstatue in New York in Großaufnahme gefilmt. Die Aufnahme fängt an zu wackeln, sodass der Eindruck entsteht, als gerate die Freiheitsstatue ins Schwanken. Immer wieder umfliegt der Helikopter das berühmte Symbol der US-amerikanischen Freiheit. Wind, Wasser und Wetter haben der Statue zugesetzt. Static aus dem Jahr 2009 ist eine visuelle Antwort auf die Frage, wie es um die Gründungswerte der USA bestellt ist. Steve McQueen liebt es, den Fokus auf Details zu legen. Im Jahr 2002 fuhr er mit seiner Super-8-Kamera in die tiefste Goldmine der Welt ein, Western Deep in Südafrika. McQueen zeigt die schwitzenden Gesichter der schwarzen Grubenarbeiter, die man im Dunkeln 3500 Meter tief unter der Erde nur schemenhaft sieht. Eine rote Lampe blinkt, die Arbeiter machen nach Dienstende gemeinsam Gymnastik, hüpfen im Takt auf eine Betonstufe herauf und wieder herunter. Dann wird ihre Temperatur gemessen wie bei Fieberkranken. In der Grube kann es bis zu 90 Grad heiß werden. Die Retrospektive von Steve McQueen in der Tate Modern illustriert, wie intensiv und dicht der Künstler mit seiner Videokunst zum Teil unglaubliche Geschichten erzählt. McQueens Cousin Markus hat vor 20 Jahren versehentlich in der Küche seinen eigenen Bruder erschossen. In dem abgedunkelten Kinoraum berichtet der Cousin von dem schrecklichen Ereignis. Aber man sieht die ganze Zeit nie sein Gesicht, nur konstant seinen kahl rasierten Hinterkopf. Achim Borchardt-Jum ist der Kurator der Ausstellung. Für ihn ist der 20 Minuten lange Film ein ausgeprägtes Beispiel dafür, wie innovativ Steve McQueen die Perspektive zu wählen vermag.
Man sieht halt den Kopf von oben, weil dieser Mann liegt. Man sieht das rasierte Haar, man sieht die Narbe. Man bekommt nicht das Gesicht, also die eigentliche, was man gerne als Lösung hätte, zu wissen, wie der aussieht. Die Information wird zurückgehalten und daher wird er auch zu einer Art von Chiffre für eine bestimmte Art von nicht so ungewöhnlicher Lebenserfahrung für junge schwarze Männer.
Die Ausstellung beschränkt sich weitgehend auf die Videoinstallationen Steve McQueens. Seine Filme wie 12 Years a Slave, für den er den Oscar erhielt, oder Hunger über den IAA-Häftling Bobby Sands bleiben außen vor. Die Kunstvideos stehen für ein innovativeres Vorgehen, meint Borchardt-Jum.
Wenn man Hunger oder 12 Years a Slave sieht im Kino, dann akzeptiert man die Kinokonventionen. Man sitzt halt fest im Stuhl, unbeweglich, und der Film spielt vor einem ab. Während die Arbeiten, die für die Galerie gemacht worden sind, für die Räume, räumliche Dimensionen haben, mit Fragen spielen wie der Größe des Bildschirms, wie der Film produziert wird, dass man um den Bildschirm herumgeht.
Carib Sleep von der Documenta 2002 wird sogar an die Außenfassade des Museums projiziert. Der Außenbildschirm fängt den scheinbar idyllischen Alltag auf der Karibikinsel Grenada ein. Auf dem zweiten Bildschirm im Museum stürzt ein Mensch in die Tiefe. Nur ganz klein ist der Körper im freien Fall zu sehen. Im 17. Jahrhundert sprangen die Ureinwohner Grenadas lieber in den Tod, als sich von den Franzosen versklaven zu lassen. Gewalt, Schönheit, Tod, das sind die Themen Steve McQueens, die den Ausstellungsbesuch zu einem beklemmenden, aber auch zutiefst humanistischen Erlebnis machen. Der Künstler animiert den Betrachter zum genauen Hinschauen. Umso mehr, als die Super-8-Aufnahmen in der Vergrößerung effektvoll, unscharf und körnig werden. Wer will, kann anschließend in London von der Tate Modern zur Tate Britain die Themse aufwärts mit dem Schiff fahren. Auch hier gibt es Steve McQueen zu sehen. Mit Klassenfotos von insgesamt 76.000 im Schnitt 8-jährigen Londoner Schülerinnen und Schülern. Die große Diversität der verschiedenen Ethnien und Kulturen an Londoner Schulen verspricht für Steve McQueen die Hoffnung, dass unsere Zukunft durchaus besser werden kann.
Am Donnerstag eröffnet in London die Steve McQueen-Retrospektive. Seine Arbeiten bleiben bis zum 11. Mai in der Tate Modern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Gott geht nicht mehr ans Telefon, klagt Alain-Claude Sulzer im Aufmacher der Neuen Zürcher Zeitung. Vielleicht liegt es ja daran, dass einem die Welt gerade so tragisch durcheinander vorkommt, denkt man, aber dann geht es dem Schriftsteller doch nur um die in der Schweiz bereits 2006 eingestellte Telefonauskunft. Die Nummer 111 konnte sich jedes Kind gut merken. Sie war ein Türöffner in ein Gebäude, in dem das Wissen über Kleines und Großes wohnte. Das war in jener grauen Vorzeit, als Männer zu jeder Tageszeit Krawatten und Witwen bis an ihr Lebensende schwarz trugen, schwärmt Sulzer. Aber da es diese Möglichkeit der Nachfrage ja nun nicht mehr gibt und uns alltageszeitliche Krawatten vermutlich auch nicht weiterhelfen würden, suchen wir nach neuen Erklärungsansätzen, zumindest für die deutschen Probleme. In der Taz sieht Uli Hannemann eine gewisse Verbindung zum Wetter. Kaum hat sich Sabine hinter die Gardine zurückgezogen, da erschüttern Rücktrittsmeldungen unser anscheinend noch nicht genug gezaustes kleines Land. Die drei Ks, Klinsmann, Kramp-Karrenbauer, Kardinal Marx, sie wollen alle drei nicht mehr. Doch während Hannemann für die CDU-Chefin und den Münchner Erzbischof noch ein gewisses Rücktrittsverständnis aufbringt, reißt ihm beim Trainer von Hertha BSC, Jürgen Klinsmann, die Hutschnur. Der Wahl-Weddinger hinterfragt andere kaum und sich selbst schon mal gar nicht. Da mischt sich der Schwabe ungut mit dem Kalifornier. Gierige, provinzielle und rechthaberische Kleinbürgerlichkeit mit oberflächlichem und angesichts der Umstände, Jahrhundertwaldbrände, Jahrtausenderdbeben, Tabellen 14. notorisch unangebracht wirkendem Sunnyboy-Optimismus. Alles in allem ergibt das eine Mentalitätskombination aus der Hölle. Damit fällt Klinsmann zumindest als Nachfolger von Kardinal Marx aus und vermutlich auch als CDU-Vorsitzender. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen wir etwas erstaunt, dass es noch keinen Kinofilm über Ingeborg Bachmann gibt. Das will deren Biografin Andrea Stoll ändern. Ein Drehbuch dafür hat sie bereits verfasst. Trotzdem fragt Sandra Kegel, ist es nicht viel aussagekräftiger, die Originaltexte zu lesen? Doch Andrea Stoll ist sicher, das eine ersetzt das andere nicht. Filme fächern Charaktere nicht nur intellektuell auf, sie arbeiten mit Emotionen. Die szenische Verdichtung kann enorme Authentizität erzeugen. Und wie das auf der Leinwand aussehen soll, darüber ist sich die erfahrene Drehbuchautorin auch im Klaren. Ein Film über Ingeborg Bachmann sollte sich von ihrer Radikalität herausfordern lassen. Ein zeitgemäßer Zugriff ist daher so wichtig, der in den Kern ihrer Schreibnot vorstößt. Also auf keinen Fall eine lineare Biografie. Sollte das gelingen, wäre eine Premiere bei der Berlinale vorstellbar. Das diesjährige Hauptstadtfilmfest startet nächste Woche mit einer neuen Festivalleitung und der Berliner Tagesspiegel fragt sich ganzseitig, was ist neu beim Festival? Einiges ist verschwunden, erklärt Christiane Peitz, wie die Kategorie Außer Konkurrenz oder das kulinarische Kino. Dafür hat Carlo Chatrian als neuer künstlerischer Leiter einen zweiten Wettbewerb installiert, kuratiert mit seinem siebenköpfigen Auswahlteam. Encounters versammelt 15 Filme mit etwas verwegenerer Ästhetik. Solche Reihen mit eigener Jury gibt es auch in Cannes und Venedig. Dort heißen sie Certain Regard und Orizzonti. Allerdings existieren dort keine Sektionen wie das Forum und das Panorama, die ohnehin die Vielfalt des Kinos feiern. Ob das also nebeneinander funktioniert, wird man in knapp 3 Wochen wissen. Eine andere entscheidende Frage, nämlich gibt's die Berlinale-Tasche noch, kann Peitz zum Glück jetzt schon klären. Klar, zum Jubiläum wird die Silver Edition angepriesen. Dezent, im schwarz-grauen Design mit einer silbrigen 70.